ist vorgedrungen. Evangelisches Gesangbuch Nummer 16. Das ist heute unser Lied im Wochenlieder-Podcast. Herzlich willkommen. Den Text dieses wunderbaren Liedes hat Jochen Klepper geschrieben. Der Komponist der Melodie war Johannes Petzold und es ist vorgeschlagen für den dritten Advent als Wochenlied neben dem Lied Mit Ernst um Menschenkinder.
An den Mikrofonen begrüßen euch heute
wieder Martina Hergt aus der Arbeitsstelle Kirchenmusik und
Katrin Mette vom Klosterhof St. Afra in Meißen.
Und wir sitzen im Küchenstudio in Leipzig und freuen uns bei gutem Kaffee, schönen Croissants über dieses tolle Lied ins Gespräch zu kommen.
Natürlich werden wir aber nicht von den Croissants abbeißen während der Aufnahme. Wir essen die nur vorher und nachher. Also keine Angst, Schmatzgeräusche sind nicht zu erwarten. Das ist ein bisschen jetzt ein heiterer Einstieg. Das Lied ist gar nicht so heiter. Wir hören es uns erstmal an.
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun abgesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweiht, der stille Feind.
Was für ein Lied. ein poetischer, tiefgründiger Text, eine zu Herzen gehende, irgendwie finde, wahrhaftige Melodie. Trotzdem wird das Lied selten gesungen, ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe mir mal überlegt, woran das liegt. Das liegt, denke ich, zum einen daran, dass das ja ein Adventslied ist und die Adventszeit ist kurz verglichen mit anderen Festzeiten im Kirchenjahr. Also die Weihnachtszeit ist zum Beispiel viel länger und da gibt es viel mehr Sonntage und Festtage, ne, und viel mehr Gelegenheiten zum Singen. Advent ist kurz und dann gibt es ja wirklich sehr viele auch richtig tolle Adventslieder, aus denen man auswählen muss. Und ich könnte mir vorstellen, da haben es die nachdenklichen Lieder, so wie unser Wochenlied, etwas schwer.
Nenn mal so ein paar etwas fröhlichere Adventslieder.
Ich finde, die Schlager, die Klassiker sind so Tochter Zion zum Beispiel. Ne? Oder wenn du mal Neueres willst, wir sagen euch an den lieben Advent, ist auch eher so ein heiteres Adventslied.
Oder mir fällt ein, noch ein neueres Adventslied, singend fröhlich im Advent. Ne? Das hat es ja auch schon im Titel.
Ja, und der Advent, den kann man ja sehr verschieden deuten. Wir deuten den heute eher als freudvolle Vorbereitung auf Weihnachten. Traditionell ist es eher eine Bußzeit gewesen und da passt unser Lied zwar gut dazu, aber es ist eben ein bisschen herb und deswegen wird es, denke ich, nicht ganz so oft zum Beispiel im Adventsgottesdienst gesungen.
Auch wenn dieses Lied so fremdartig und schwermütig oder vielleicht etwas spröde oder wie du sagst herb daherkommt, so glaube ich doch, dass es sehr beliebt ist. Ich habe in meinem Notenschrank nachgeschaut und ich finde alleine 51 Veröffentlichungen in Chorausgaben zu diesem Lied. Also wenn das in so vielen Chorbüchern schon in meinem Notenschrank vorkommt, dann muss es eine Bedeutung haben für die Chorszene. Hm. Ich schlussfolgere daraus nochmal, es ist also sehr beliebt auch unter Chorsingenden. Für mich persönlich gehört dieses Lied unbedingt zu, in Anführungsstrichen, meinem Advent. Finde ich dieses Lied sehr, sehr berührend und es fasst mich an. Lass uns zuerst mal über die Liedschöpfer reden.
Jochen Klepper hat den Text geschrieben und der ist in unserem aktuellen Gesangbuch gut vertreten. Neben unserem Lied, zum Beispiel mit dem Lied, der du die Zeit in Händen hast, das ist das Wochenlied für Neujahr, oder auch mit dem Lied, ja, ich will euch tragen. Das wurde in meiner Gemeinde oft bei Beerdigungen gesungen.
Oder bei Ehejubiläen kenne ich das.
Ja, okay. Ja.
Und ich kenne noch, erweckt mich alle Morgen oder schon Berichte des Tages Glanz hervor. Es ist, glaube ich, nach Luther und Paul Gerhardt der am dritthäufigst vertretene Autor im evangelischen Gesangbuch.
Schon bricht des Tages Glanz hervor, ist übrigens eins meiner Lieblingslieder, auch wenn die Melodie nicht so ganz einfach ist, finde ich. Ja, Jochen Klepper ist also ein vergleichsweise bekannter Liederdichter, auch grundsätzlich ein vergleichsweise bekannter Name, eine bekannte Persönlichkeit. Und mir ging es so, einige Stationen seiner Biografie waren mir auch schon vor unserer Aufnahme präsent, zum Beispiel, dass er auch Selbstmord mit seiner jüdischen Frau und seiner Adoptivtochter begangen hat. Und trotzdem war es jetzt wirklich nochmal interessant, etwas intensiver in sein Leben einzutauchen. Ich habe zum Beispiel die Entdeckung gemacht, dass Klepper einige Jahre beim Hörfunk gearbeitet hat. Und im weitesten Sinne ist ja das, was wir hier machen, auch Hörfunk. Das hat mich gleich nochmal so mit ihm in Verbindung, innerer Verbindung gebracht, aber von vorn. Also Jochen Klepper ist im Frühling 1903 geboren in Beuthen an der Oder. Das ist heute eine polnische Stadt mit einem polnischen Stadtnamen. Als drittes von insgesamt 5 Kindern einer Pfarrfamilie. Und sein Taufspruch lautete, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er hat das evangelisch-humanistische Gymnasium in Glogau besucht. Das ist so 20 Kilometer von Beuthen entfernt. Und wohnte dort zeitweise auch bei seinem Französischlehrer Erich Fromm, nicht zu verwechseln mit dem berühmten Psychoanalytiker. Und der Erich Fromm, bei dem Klepper gewohnt hat, der war auch mit Jochen Kleppers Vater befreundet. 1922 hat er dann mit dem Theologiestudium begonnen in Erlangen und Breslau. Er hat es aber nicht beendet und hat dann auch schon erste Gedichte in dieser Studienzeit veröffentlicht. Und typisch für Jochen Klepper ist, dass er immer so ein bisschen, dass seine Gesundheit so ein bisschen labil war. Er hatte oft Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen. 1927 hat er dann beim Evangelischen Presseverband in Schlesien angefangen zu arbeiten. Er hat dort Artikel für das kirchliche Wochenblatt Unsere Kirche geschrieben. Und dieses Wochenblatt, halte ich fest, ist damals in einer Auflage von 42.000 Exemplaren erschienen. Das waren Zeiten, wir haben ja in Sachsen auch eine Kirchenzeitung.
Der Sonntag. Ja,
in einer Auflage von 7.000 Exemplaren erscheint der aktuell. Das sind ganz andere Verhältnisse. Ja, und dann ist er eben zur kirchlichen Rundfunkarbeit gekommen. Er hat auch als freier Journalist und Schriftsteller gearbeitet und trat auch in die SPD ein. 1929 zieht Jochen Klepper zur Untermiete bei Johanna Stein ein in die Eichendorffstraße 51 in Breslau. Johanna Stein war verwitwet. Sie war auch älter als Jochen Klepper, 13 Jahre älter. Sie hatte schon zwei Kinder, zwei Töchter, Brigitte und Renate. Und sie war eine gebürtige Gerstel. Die jüdische Familie Gerstel besaß mehrere Modehäuser. Sie kam also aus wirtschaftlich sehr
gut situierten
Verhältnissen. Ja, und da zwischen der Johanna Stein und dem Jochen Klepper entwickelte sich eine Liebesbeziehung. Sie heirateten 1931. Und die Familie von Jochen Klepper, die war nicht so glücklich mit dieser Heirat, zumindest anfangs, vielleicht auch aus antisemitischen Ressentiments. Jedenfalls hat das Kleppers Verhältnis zu seiner eigenen Familie belastet, dass die Johanna Stein zumindest am Anfang nicht so akzeptiert haben. 1931 zog Familie Klepper nach Berlin und ab 1932 führte Jochen Klepper Tagebuch. Und das ist bedeutend, weil wir dieses Tagebuch zumindest in Auszügen kennen. Seine Schwester hat es dann später veröffentlicht unter dem Titel Unter dem Schatten deiner Flügel. Es wird bis heute gelesen, verkauft, weiter rezipiert. 1932 hat dann Jochen Klepper seinen ersten Roman veröffentlicht, Der Kahn der fröhlichen Leute, und es war ein großer Erfolg. Er wurde dann beim Rundfunk in Berlin angestellt, bei der Funkstunde Berlin. Den Job verlor er dann aber wieder wegen seiner SPD-Mitgliedschaft, obwohl er eigentlich schon aus der SPD ausgetreten war und weil er mit einer jüdischen Frau verheiratet war. Ne? Also das war ja dann quasi nach 1933, die Nazis waren an der Macht und der Rundfunk wurde wie andere Bereiche des öffentlichen Lebens auch gleichgeschaltet, also auf NS-Linie gebracht. Und da wollte man natürlich keinen Rundfunkredakteur mit einer jüdischen Frau. Klepper hat dann weiter schriftstellerisch gearbeitet, und zwar an einem neuen großen Roman. Der ist dann unter dem Titel Der Vater veröffentlicht worden. Und da geht es um Friedrich Wilhelm I. und seinen Sohn Friedrich II., so hieß der dann später. Und in diesem Roman wird Friedrich Wilhelm I. als Vater ideal gezeichnet, der sich unter Gottes Anspruch beugt und versucht, seinem protestantischen Preußen in Familie, Staat und Kirche zu dienen. Es ist übrigens aber der gleiche, der seinen eigenen Sohn Friedrich öffentlich verprügelt hat und hinterher gesagt hat, wenn das sein Vater mit ihm gemacht hätte, hätte er sich umgebracht. Also es ist eine sehr ambivalente Figur. Ja, 1937 kommt dieses Buch heraus in zwei Bänden und ist ein absoluter Renner. Also der Klepper ist dadurch wirklich berühmt geworden. Das wurde von den Offizieren der Wehrmacht geliebt, das Buch, und gelesen.
Ja, ich finde das super spannend, dieser Roman, weil ich so viele verschiedene Interpretationen gelesen habe dazu, wie Jochen Klepper diese Obrigkeitsfigur, diesen Friedrich Wilhelm da zeichnet. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also man kann da ganz, ganz viel reinlesen. Ich muss gestehen, dass mich irgendwie dieses Thema Klepper und welche Beziehung hatte er zu einer Obrigkeit irgendwie verwirrt und auch irritiert. Ich sehe in diesem Buch so einen Romanhelden, der so mit preußischen Tugend ausgestattet ist, der wirklich auch faszinierend ist als Führungspersönlichkeit eines Soldatenkönigs. Und jetzt kommt ein Zitat von einem befreundeten Schriftsteller von Klepper, Harald von Königswald, der in allem nach Gott fragt und sich als erster Diener im Staat begreift. Also ein König, der sich als Diener versteht. Das finde ich schon irgendwie seltsam. Und dazu kommt, dass ich bei dem Religionshistoriker Martin Rothe gelesen habe. Martin Rothe vermerkt es so, dass das Milieu von Kleppers Herkunft man heute als Anführungsstrichen gut lutherisch, stolz auf Preußen und seinen Hohenzollern, mit dem Deutschtum auf Gedeih und Verderben verbunden beschrieben werden kann. Das ist vielleicht gar nicht so untypisch für diese Zeit und für diese Zeitgenossen. Für uns ist es aber seltsam, wenn wir heute darauf blicken, und wir empfinden das vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, dass uns bewusst wird, dass diese Verbindung dieses überhöhten deutschen Deutschtums mit dem damaligen Protestantismus vielleicht dann auch wirklich die Nationalsozialisten oder diese überhöhten nationalen Gedanken ermöglicht haben. Und dass dadurch auch es möglich war, dass begeisterte und ergebene Anhänger als evangelische Christen da mittun konnten.
Also ich teile da deinen Befremden. Andererseits habe ich nur wieder auch gelesen, dass dieser Vater in dem Buch gerade als, ich sage jetzt mal, auch politisches Gegenmodell, ne, zu Hitler und den Nazis gezeichnet worden ist von dem Klepper. Also man kann das nicht,
ja,
so...
Ja, es ist wirklich sehr widersprüchlich.
Ja, wie, nicht, wie, ist nicht einfach.
Ja, wie diese Figur dort von Klepper gezeichnet gelesen wird. Gut, nun könnte man ja denken, nach diesem Publikationserfolg geht es besser für Klepper weiter.
Also finanziell war das natürlich einträglich, dieses Buch. Trotzdem ist Klepper im selben Jahr, als das Buch rauskam, aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden. Also er durfte nicht mehr publizieren. Man musste da drin sein, um was veröffentlichen zu können. Und trotzdem, er hat dann nochmal eine Sondergenehmigung bekommen, damit er sein Gedichtband Kyrie 1938 publizieren konnte. Und übrigens in diesem Gedichtband Kyrie findet sich dann auch der Liedtext »Die Nacht ist vorgedrungen«.
Mit anderen Texten, wie zum Beispiel »Der du die Zeit in Händen hast«, das ist ja auch ein wunderbares Lied, die sind in diesem Band erschienen.
Ja, und dann hat sich die Situation für die Kleppers immer mehr zugespitzt. Sie hätten ja auch ausreisen können, aber dazu konnte sich Klepper nicht durchringen. Er hatte ja eben auch schriftstellerischen Erfolg. Immerhin die ältere von den beiden Töchtern, Stieftöchtern, die reist nach England aus, kurz vor Kriegsbeginn, und hat es überlebt. Klepper wird eingezogen, ist eine Weile an der Front. Nach knapp einem Jahr allerdings wird er als wehrunwürdig entlassen. Und dann haben sich die Johanna und der Jochen Klepper sehr darum bemüht, dass auch die jüngere Tochter ausreisen kann, weil ihnen klar geworden ist, wie schwer das alles wurde.
Auch da habe ich gelesen, dass sich Jochen Klepper sehr schwer getan hat mit Handlungen, die vielleicht im Widerspruch zur Gesetzeslage gestanden haben. Also er war wirklich da auch getreu oder...
Naja, für ihn war eben aus dem Römerbrief dieser Satz, dass die Obrigkeit von Gott gegeben ist. Das war eben wichtig für ihn, ja, da hat er sich versucht, dran zu halten. Also deswegen hat er auch auf offiziellem Weg versucht, dass seine Stieftochter ausreisen konnte. Und es hat aber eben nicht geklappt. Und der Familie wurde dann schon klar, dass sie eigentlich mit ihrer Deportation zu rechnen haben. Und deswegen haben sich die drei dann in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember das Leben genommen. Und der dritte Advent, ne, wo wir heute das Wochenlied ist ja dem dritten Advent zugeordnet, das liegt in der Regel nahe dran an diesem Todesdatum. Martina, lass uns jetzt mal noch abschließend zu diesem biografischen Teil über Kleppers Verhältnis zur Kirche reden. Was weißt du darüber? Den deutschen Christen stand er ja wahrscheinlich kritisch gegenüber.
Ja, Klepper war tief erschüttert von der Verweltlichung und von dem Einfluss der nationalsozialistischen Ideen in die Kirche hinein. In seinem Tagebuch kritisiert er die Anpassung der Kirche an den Nationalsozialismus. Er sah darin eine Verfälschung des Evangeliums. Er hat natürlich die deutschen Christen entschieden abgelehnt. Und er verfolgte das Zeitgeschehen sehr wach, auch den Weg der bekennenden Kirche. Und auch das hat er mit großer Sorge und Anteilnahme beobachtet. Also sag du mal einen Satz zu, wie stand er denn zur bekennenden Kirche?
Naja, da hat er eben deren Aktivismus gegen den Staat verurteilt. Wie ausgeprägt der Aktivismus war, kann man noch mal fragen. Aber das war jedenfalls sein Kritikpunkt, ja, von wegen die Obrigkeit ist eben Gott gegeben. Und er hat kritisiert, dass die bekennende Kirche sozusagen nichts zur Judenverfolgung und Judenvernichtung gesagt hat. Also das haben ja wirklich nur Einzelne getan, ne? Und da hat er natürlich absolut den Punkt getroffen. Also ich finde das wirklich immer wieder krass, sich klarzumachen, dass die bekennende Kirche vor allem gegen die Einflussnahme des Staates auf die Kirche sich positioniert und gewehrt hat und wirklich nur in Einzelfällen dagegen, dass der Staat jüdische Männer und Frauen eingesperrt und umgebracht hat.
An dieser Stelle noch ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt einen Stolperstein zu Jochen Klepper in der Teutonenstraße 23 in Berlin, Nikolassee. Dort kann man vorbeigucken.
Johannes Petzold ist der Schöpfer der Melodie und der ist ja auch interessant, hat auch eine interessante Biografie. Ne? Martina, nimm uns mal mit rein.
Ja, der kommt aus dem Sächsischen, aus dem Vogtland. Sein Vater war in Plauen, Spitzen- und Musterschaffender. Er wurde 1912 geboren und sein Lebensweg führte ihn nach Thüringen, wo er 1985 verstarb, in Eisenach genauer. Er war ungefähr 9 Jahre jünger als Klepper und er war auch wie Klepper von Krankheit gezeichnet. Er hatte eine Tuberkuloseinfektion nach der Einbeziehung zum Wehrdienst bekommen und wurde deshalb auch 1942 schon aus dem Wehrdienst entlassen. Petzold hat auch wie Klepper ganz widersprüchliche Wege in seinen biografischen Lebenswanderungen. Er studierte erstmal Musikpädagogik 32 bis 35 und er wurde Mitglied im neuen sächsischen Lehrerverein, der aber im Zuge der Gleichschaltung der Nationalsozialisten ab 33 der Nationalsozialistische Lehrerbund wurde. Das hätte es ja auch getan, aber er trat als Volksschullehrer in kleinen Dörfern da im Erzgebirge und im Vogtland 1937 in die NSDAP ein, ganz aktiv. Und das ist übrigens auch das Jahr, in dem Klepper unser Liedtext schreibt. Petzold war schon früh in Kontakt mit der Singebewegung gekommen. Du weißt, die Singebewegung, das haben wir schon in anderen Folgen besprochen, eine Jugendbewegung, musikpädagogisch hat sie das beginnende 20. Jahrhundert entscheidend geprägt. Man zog ins Grüne, saß am Lagerfeuer mit der Gitarre in der Hand, mit dem Liederbuch der Zupfgeigenhansel, sang Volkslieder, entdeckte wieder alte, längst vergessene Weisen, auch vergessene Instrumente und die Arbeit der Singwochen, die da aufblühte in den Landeskirchen, die prägte jetzt auch die kirchliche außerschulische Musikerziehung und die musikpädagogische Landschaft Deutschlands bis in die Gegenwart. Petzold war auch so ein Singleiter in Sachsen. Er hat dort Samuel Rothenberg kennengelernt, mit dem er gemeinsam Chorfahrten durch Sachsen gestaltete. Auf diese Verbindung muss ich nochmal zurückkommen an anderer Stelle. Und er nahm selber an Singwochen von berühmten Namen Alfred Stier, Hugo Distler teil.
Vielleicht kann man an der Stelle mal einwerfen, dass du und ich auch nach wie vor an Singwochen teilnehmen. Ich nehme teil, du leitest sie.
Ja, und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache.
Finde ich auch. Das ist ein Höhepunkt meines Jahres.
1940 heiratet Petzold die Gemeindehelferin Hiltrud Schale.
Die übrigens auch komponiert hat.
Und getextet hat. Sie gehörte zur Bekennenkirche und es gab da auch Konflikte mit Behörden und der Gestapo im Zusammenhang mit dieser Arbeit. 1952 war Petzold Kantor in Bad Berka in Thüringen. Er hat sich an der Musikhochschule Weimar eingeschrieben für Tonsatz- und Orgelunterricht und 1957 wurde ihm dann der Titel Kirchenmusikdirektor verliehen. Er hat ab 61 doziert und zwar für Tonsatz, Musikgeschichte und Gehörbildung an der Thüringer Kirchenmusikschule in Eisenach. Ja, und dann hat er nach wie vor bis zu seinem Ruhestand und in den Ruhestand an Singwochen teilgenommen, Singdienste gemacht, Chortreffen, Gemeindeveranstaltungen und so weiter. Petzold und seine Frau wurden auf die Veröffentlichung Kleppers, dieser Kyrieband, über den wir schon gesprochen haben, aufmerksam und zwar über den Freund Samuel Rothenberg, von dem ich schon erzählt habe. Klepper spricht dazu in einer Ansprache zu seinem 70. Geburtstag selber. Dem Freund aber muss ich ganz besonders dankbar sein, der mich auf Kleppers Kyrie hinwies. Damit meint er, dass ihm Samuel Rothenberg 3 Gedichte in einer Abschrift gibt, die dann später in dem Kyrieband veröffentlicht wurden. Die Melodie ist im Jahr 1938 entstanden. Nochmal, Petzold arbeitet da als Volksschullehrer in Unterwürschnitz, also in diesem vogtländischen Dorf. Und der Entstehungsprozess des Liedes, also wie er auf diese Melodie gekommen ist, ist deshalb so gut recherchierbar, weil da noch ein Blatt oder Blätter und Petzolds notierte Versuche erhalten sind, wie er einzelne Elemente aufschreibt, also so Melodiebögen, und zwar ganz, ganz viele Zeilenbausteine auf verschiedene Blätter und die dann wie bei so einem Lego-Spiel gemischt hat und versucht hat, eine gute Abfolge dieser kleinen Einzelteile zu finden. Diese Versuche wurden 1981 von Petzold selber nochmal für eine Ausstellung zusammengestellt. Und die kann man sehr, sehr schön angucken auf der Seite www.johannes-petzold.de, wen das interessiert.
Diese Webseite hat der Sohn von Johannes Petzold gestaltet.
Die ist ganz toll.
Und da sind eben auch von der Hildrud Schale die Kompositionen und Texte zu finden. Das hat mich auch gefreut, ne?
Ja. Petzold hat seine Melodie, als er das fertig komponiert, zusammengestellt hatte, gepuzzelt hatte, 1938 an den Bärenreiter Verlag gesendet. Ich muss dazu sagen, dass es schon andere Autoren gab, die auch zu diesem Text Vertonungsversuche gemacht hatten. Aber seine Veröffentlichung wurde vom Bärenreiter Verlag 1939 dann rausgebracht. Es gibt einen kurzen Briefwechsel zwischen Klepper und Johannes Petzold, obwohl die sich nie begegnet sind. Das Lied »Die Nacht ist vorgedrungen« wird darin allerdings nicht erwähnt, aber es gibt eine Postkarte von Jochen Klepper an Samuel Rothenberg, wo Klepper Rothenberg bittet, seinen Dank zu übermitteln.
Schön.
Der Text, Katrin. Lass uns auf den wunderbaren Text unseres Liedes schauen.
Klepper hat das Lied im Dezember niedergeschrieben, am 18.12.1937. Es ist ein Text, der zu Hause ist in evangelischen Kirchen, Liedern und biblischen Texten. Klepper hat einmal in einem Brief geschrieben, dass alles Schreiben für ihn Bibelexegese ist. Das passt also, dass seine Liedtexte immer auf die biblischen Texte letztlich zurückgreifen. Also es gibt zahlreiche Reminiszenzen im Liedtext, biblische, aber auch welche mit Bezug zu anderen Liedern. Wir kommen gleich noch drauf. Und zwar jetzt, ich dachte, wir geben mal so ein paar Beispiele, ja, wie Kleppers Texte auf Bibelworte zurückgreifen, aber auch auf andere Kirchenlieder. Wir machen das jetzt wirklich exemplarisch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich dachte mir das so, Martina, du liest mal den Anfang der ersten Strophe und ich setze dann so den passenden Bibeltext dazu, okay?
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern.
Bibeltext. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das war aus dem Römerbrief. Man könnte auch noch Offenbarung 22 dazu setzen. Jesus Christus spricht, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern, ne? Kam ja auch vor in dem Kleppertext, dem hellen Morgensterne.
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
Bibel, den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Das war Psalm 30. Und auch zwei Verse aus dem Lobgesang des Zacharias kann man da jetzt noch erwähnen. Übrigens ist das auch das Evangelium des dritten Advents und der Psalm. Also da haben wir jetzt gleich mal kurz noch die Beziehung des Liedes zum Proprium des Sonntags geklärt. Und zwar heißt es in diesem Lobgesang, ich wollte es gar nicht zitieren, ich wollte sagen, da ist ja von der herzlichen Barmherzigkeit Gottes die Rede, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ja, jetzt könnten wir auch die anderen Strophen durchgehen und würden viele biblische Anklänge finden. Wir machen das nicht. Wir schauen jetzt mal auf Strophe 2, um dort wiederum exemplarisch zu verfolgen, wie Jochen Klepper die evangelische Lieddichtung in seinen Text einbaut. Und weil du ja unsere Liedexpertin, unsere Musikexpertin bist, Martina, machen wir es jetzt andersrum. Ich lese die zweite Strophe aus Kleppers Text in so kleinen Abschnitten und du ordnest völlig spontan die passenden Kirchenlieder zu. Mhm. Klepper. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht.
Dies ist die Nacht, da mir erschien des großen Gottes Freundlichkeit. Das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. Das steht im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 40.
Klepper. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht.
Da fällt mir das Lied ein, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Da heißt es in der zweiten Strophe, das Lämmlein, also Jesus, ist der große Freund und Heiland meiner Seelen, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wähnen.
Ja, und das ist kein Zufall, dass hier ein Passionslied eingespielt wird. Glebers Zugang zum Advent ist eben auch ein passionstheologischer. Das wird zum Beispiel auch in der letzten Strophe des Liedes deutlich. Da formuliert er ja, wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Wenn ich Passionstheologie sage, meine ich bei Klepper eine Deutung des Todes Jesu, die darauf abhebt, dass dieser toten Menschen von ihrer Sünde erlöst, also den göttlichen Strafbeschluss über den sündigen Menschen aufhebt. Das muss man vielleicht wissen. Man muss den Tod Jesu nicht so deuten, aber die traditionelle lutherische Theologie macht es so und Klepper macht es eben auch so.
Ja, in Strophe 2 ist das besonders deutlich. Dort lese ich, Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht.
Ich finde, dieser Ausgriff auf das Kreuz und die Sühnopfertheologie macht das Lied eben auch ein bisschen sperrig, ne, theologisch. Da will man ja im Advent, sage ich jetzt mal, emotional nicht unbedingt mit dem Kreuz und der Sühne nicht unbedingt was zu tun haben. Vielleicht ist das auch ein Grund für die etwas zurückhaltende Nutzung. Ich weiß es nicht. Ich möchte ja noch was zum Wortfeld Nacht, Finsternis, Dunkelheit sagen. Das ist ein Wortfeld, das ist für dieses Klepperlied prägend, aber nicht nur für dieses Lied. Du findest es auch in seinen Weihnachtsliedern, im aktuellen, noch eine Weile aktuellen EG, ist ja eins von diesen Weihnachtsliedern abgedruckt. Das heißt, du Kind zu dieser heiligen Zeit. Das wird noch weniger gesungen, als die Nacht ist vorgedrungen. Und da ist gleich in der ersten Strophe auch von der Finsternis die Rede. Vordergründig ist das die Finsternis der Geburtsnacht, aber auf der zweiten Ebene ist es eben ein Bild, ja, in Kleppers Weihnachtslied ist es ein Bild für die Schuld, in der wir Menschen verstrickt sind. Und in unserem Adventslied, also in diesem Wochenlied, was wir heute besprechen, steht die Finsternis für Traurigkeit und Angst.
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
Wir haben ja auch die Schuldthematik, die mit dem Bild der Nacht verknüpft ist, nämlich in Strophe 3 und 4.
Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Und in Strophe 4 geht das so, noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld.
Nun finde ich, ist aber das Wichtigste bei dem Bild der Nacht, dass diese Nacht als Bild zwar total präsent ist im Text, aber sie wird ja als etwas beschrieben, das schon im Vergehen begriffen ist. Ne? Die Nacht, der Tag ist nicht mehr fern, heißt es in Strophe 1, oder die Nacht ist schon im Schwinden in Strophe 2. Das ist das eine. Und zum anderen leuchtet eben auch der Morgenstern in diese Nacht. Strophe 1 erwähnt, ihn haben wir jetzt schon zitiert, aber auch Strophe 4. Martina, liest du nochmal Strophe 4 vor und wir achten mal auf den Morgenstern.
Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
Der Morgenstern ist natürlich Christus. Das ist wiederum ein Bild, das kennen wir eher aus den Epiphanias-Liedern, ne? Wie schön leuchtet der Morgenstern so. Aber mir ist auch ein anderes Adventslied eingefallen, in dem der Morgenstern eine Rolle spielt.
Halt, das weiß ich auch, was du meinst. O komm, du Morgenstern. Ne?
Haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht.
Schönes
Lied. Die empfehlen
Lied.
Wir euch. Also es ist viel vom Dunkel und der Nacht der Rede, aber Klepper setzt dem eben auch in dem Lied etwas entgegen. Die Nacht ist im Vergehen und der Morgenstern geht auf. Die Dunkelheit wird nicht abgeschafft in diesem Lied. Christus ist nicht die Sonne, die die Finsternis vertreibt, ne? Anders als zum Beispiel im Lied O Heiland, reiß die Himmel auf. Aber Christus erhält bei Klepper die Nacht, könnte man sagen. Martina, was ist dir näher, Christus als Sonne oder als Stern in der Nacht?
Ich finde das Bild vom Stern in der Nacht sehr schön. Ich bin da gleich bei der Weihnachtsgeschichte auch, wo die Könige den Weg suchen. Das hilft mir. Worauf willst du noch hinaus?
Auf nichts. Ich wollte nur mal so deine Meinung einfach dazu hören. Ja, es gibt noch viel zu diesem Text zu sagen. Zur Dramaturgie des Gedankengangs zum Beispiel. Das ist ja nicht unwesentlich, wenn man überlegt, welche Strophen des Liedes man auswählt für den Gottesdienst. Also ich sage mal kurz die Dramaturgie. Strophe 1, da wird zum Lobpreis des Morgensterns aufgerufen. In Strophe 2 wird die Menschwerdung Gottes als das Heilsereignis geschildert. Strophe 3 ruft uns zur Bewegung, auf zum Stall, ergreift das Heil, ganz konkret. Das ist der Inhalt von Strophe 3. Wie geht's weiter? Strophe 4, ab jetzt wandern die Glaubenden unter einem guten Stern. Da denkt man eben an die Weisen aus dem Morgenland, die du gerade erwähnt hast. Und Strophe 5 ist dann, sage ich mal, sehr theologisch. Da werden eben Aussagen über Gott und über Gott gemacht und es gibt diesen Ausblick auf das Weltgericht. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Bis auf Strophe 5 kommt überall in dem Lied das Wort nun vor. Ist doch interessant.
Lass uns mal die Stellen anschauen. So sei nun Lob gesungen, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld.
Ich weiß nicht, wie du das nun deutest, aber ich finde, es markiert ja ein Jetzt oder ein Ab jetzt. Also das zieht so das Geschehen in unsere Gegenwart hinein. Ich habe auch gelesen, dass das Wort nun sprachgeschichtlich vielleicht mit dem Wort neu verwandt ist. Und dazu würde ja passen, dass das auch in diesem Lied das Wort die Zeitenwende markiert. Ne? Also sozusagen, Klapper sagt doch ab jetzt, also das heißt mit Christi Geburt, laufen die Dinge anders. Es ist nicht so, dass jetzt alles gut wird, aber es gibt jetzt eben Trost, Hoffnung, Licht, den Morgenstern.
Katrin, ich bin begeistert, was du hier entdeckst und wie du das deutest und rausliest. Spannend.
Ich habe das jetzt nicht alles selber entdeckt. Ne? Da gibt es wirklich gute Literatur, aber ich finde auch, der Text ist wahnsinnig vielschichtig und kann da so viel entdecken.
Nun lass uns mal auf die letzte Strophe schauen. Da kommt das Wort nun ja nicht vor.
Trotzdem hat die es in sich.
Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Es gibt eine biblische Referenz zu diesem merkwürdigen Satz, dass Gott im Dunkeln wohnen will. Und zwar ist das eine Passage aus dem 1. Königebuch. Da weiht König Salomo den neuen Tempel ein. Und die Bundeslade, also das sind die Tafeln mit den 10 Geboten drin, die wird ins Innerste des Tempels gebracht und dort abgestellt, ins Allerheiligste. Und dann heißt es in dieser Geschichte, dass die Priester wieder aus dem Allerheiligsten hinausgingen und dass dann eine Wolke den Tempel erfüllte, sodass man nichts sehen und sich nicht orientieren konnte. Und dass die Priester ihren Dienst nicht ausüben konnten wegen der Wolke. Und diese Wolke wird als Herrlichkeit des Herrn gedeutet. Und dann sagt König Salomo eben diesen Satz: Gott hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Was bedeutet das? Ich habe gelesen, es meint, dass Gott sein Geheimnis wahren will, dass er sich nicht vollständig zu erkennen gibt, dass er immer fremd bleibt, ein Gegenüber und undurchschaubar. Ja, wie ist der Satz bei Klepper gemeint? Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt.
Also ich weiß ja, dass Klepper, so ist es biografisch notiert, 2 Wochen vor der Entstehung dieses Gedicht etwas zu dieser Stelle aus dem Alten Testament notiert hat. Er hat ja auch versucht, die Freigabe seiner Manuskripte durch die Reichsschrifttumskammer zu beschleunigen und vergeblich. Und er notierte damals auch, es geschieht Hannis wegen.
Das war die jüdische Frau, ne, Johanna.
Ich glaube nicht an Aktionen, schreibt er. Gott will im Dunkel wohnen und das Dunkel kann nur durchstoßen werden durchs Gebet.
Ja, ich finde, das passt ja zu der Deutung, die ich eben gerade schon gesagt habe. Ne? Gott ist quasi, handelt unverständlich, könnte man sagen. Und Klepper war ja der Meinung, dass alles, was passiert, durch Gottes Willen bestimmt ist, also auch das Schlimme, also auch das, was er und seine Familie erlebt haben. Und das erschien ihm natürlich dunkel, nicht fassbar, nicht begreifbar. Ich denke aber, im Liedtext selber zielt das Bild noch auf etwas anderes. Das Dunkel, die Nacht, ist auch zum einen die Christnacht, zum anderen
Leid und Schuld, das Dunkel.
Ja. Und Klepper sagt, dass Gott sich diese Dunkelheit erwählt hat. Du kannst es auf den Gedanken der Inkarnation beziehen. Gott wird Mensch, ne? Und Menschsein geht mit der Erfahrung des Leids und der Schuld einher. Da hinein begibt sich Gott. Du kannst es auf die Geschichte von Christi Geburt beziehen, wie sie das Lukas-Evangelium erzählt. Ne? Offenbar wird Christus ja in ärmlichen Verhältnissen geboren, während einer Reise und an einem Ort, wo nur ein Futtertrog als Bett zur Verfügung steht. Gott will im Dunkeln wohnen, vielleicht ist das damit gemeint, also in dem Lied jetzt, im Kontext des Liedtextes. Du kannst den Satz, dass Gott im Dunkeln wohnen will, in dem Lied drittens auch auf Jesu Passion beziehen. Ne? Also unter der Prämisse, dass Gott in Jesus anwesend war, kann man ja zu der steilen Aussage kommen, dass sich Gott foltern und hinrichten lassen hat, dass er sich also dem Dunkel ausliefert, das Menschen anderen Menschen antun und dass er es gleichzeitig auch dadurch aufbricht. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Allerdings muss man sagen, Klepper schildert das ja auf sehr zurückhaltende Art und Weise. Das Dunkel ist eben nicht fort, sondern es wird nur erhellt. Richtig vorbei wird es mit dem Dunkel erst am jüngsten Tag sein, beim großen Weltgericht. So endet das Lied ja.
Ja, mit wer hier dem Sohn vertraut, der kommt dort aus dem Gericht. Wir machen jetzt mal einen dicken Punkt. Wir haben jetzt sehr ausführlich über den Text geredet. Vielleicht noch kurz was zu poetischen Gestalt, zur Textform. Die fünf Strophen des Gedichtes sind äußerlich betrachtet eigentlich schlicht, fast karg. Das sind vier Verszeilen in zwei Abschnitten, A, B, A, B, C, D, C, D, so klassifiziert man das dann. Und es ist eigentlich eine ähnliche Struktur, die uns bei vielen deutschsprachigen, weltlichen oder geistlichen Liedern seit der Reformationszeit begegnet. Das ist auch irgendwie karg und einfach, aber das passt zum Inhalt. Es ist dem Trost und dem Ernst der Sache angemessen. Es ist nichts erschlichen oder herbeigesäuselt oder verklitzert oder überdeckt. Eigentlich entfaltet es gerade eine gute, karge, spröde, herbe Wirkung, weil es so schlicht ist. Mhm. So, Katrin, jetzt schwirrt mir der Kopf. Was ist da schon alles drin? 2 Minuten bitte noch für die wunderbare Melodie. Was zeichnet diese Melodie aus? Zur Melodieentstehung und zum Melodisten haben wir schon zuerst etwas ausgeführt. Es ist eine ernste Melodie. Ich kann die tonal oder harmonisch schwer fassen. Ich kann mich kaum festlegen, ist das ein G phrygisch oder ein C-Moll? Also ich kann selbst die Tonart, das Tongeschlecht sehr schwer festlegen. Auf jeden Fall ist diese Melodie aber etwas Neues, obwohl die einzelnen Melodiebausteine jetzt nicht eine neue Erfindung sind. Aber der Mix, so würde ich es beschreiben, dieser Melodiebausteine, du erinnerst dich, Petzold hat ja so einzelne Melodiephrasen, hat die gemixt. Der ist wirklich ungewöhnlich und neu. Die Melodie ist anspruchsvoll. Zum einen die Tonhöhe. Erinnere dich an auch Wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Ja, das ist schon sehr hoch. Der Umfang der Melodie ist sehr groß. Es ist eine Dezime. Und die Abfolge ist eigentlich vertraut. Ne? Man nennt das Barform. Also ich habe einen Anfang, der wird wiederholt. Einen Anfangsteil, dann habe ich einen zweiten Teil, ein Abgesang heißt das, der was Neues bringt und wieder eine Rückkehr, ein Stückchen, eine Bindung wieder an den Anfang. Trotzdem ist diese Melodie singbar mit der Gemeinde und das liegt bestimmt daran, da bin ich mir ganz sicher, dass beide Autoren, Klepper wie Petzold, eine Gemeindenutzung ihres Textes, ihre Melodie vor Augen hatten. Die haben für die Gemeinde geschrieben, nicht für irgendeine tolle Solistin. Die Ernsthaftigkeit und das Getragene der Melodie, das trägt sich auch für mich ein bisschen fort in diesen schlichten halben Noten und Viertelnoten, mal noch eine ganze Note am Melodieende. Trotzdem ist das irgendwie schwebend. Der Klang bleibt am Ende auch harmonisch offen. Es endet zwar wieder auf dem Ausgangston, also es fängt mit G an und endet mit G, aber es kommt harmonisch nicht wirklich zur Ruhe. Also wenn harmonisch heißt, wenn ich das begleite und mir noch Beitöne ausdenke, um es auf eine Orgel vierstimmig auszusetzen, komme ich nicht wieder zu denselben Akkorden zurück. Und das macht so eine Wirkung wie, ist das jetzt schon zu Ende? Ist das ein Ausblick oder ist es ein Anfang? Das verschwimmt. Und vielleicht ist das Wort getragen auch nicht richtig, dass diese Melodie etwas Ernsthaftes, Getragenes hat. Ich möchte sie ja irgendwie auch bewegt singen, also auf keinen Fall zu langsam, nicht anbetend, lieblich und heilig wie zum Beispiel Stille Nacht, ohne Stille Nacht jetzt was Schlechtes zu wollen, sondern eher schwungvoll aktivieren, so wie der Text das auch sagt, macht euch zum Stalle auf. Ja, und dann ist das auch nicht trüb oder traurig, früge Schmoll, das klingt ja so nach dunkel, denn wir durchschreiten beim Singen auch ganz lichte Momente, wo man als Organist, als Begleitung in Dur-Harmonien drunter legt, wo es aufleuchtet klanglich. Besonders ist es natürlich bei dem Mittelteil dieser Melodiekette, die ich schon genannt hatte, auch wie er zur Nacht geweint, der Stimme froh mit ein, der Fall. Das sind eigentlich nochmal zurück zu meinem Ausgangssatz alles keine neuen Dinge im Kleinen, aber die ungewöhnliche Mixtur dieser Bausteine und die Stimmigkeit mit dem Text, die macht den Zauber der Melodie aus. Und vielleicht auch, dass sie so an der Grenze ist dessen, was man einer Gemeinde zumuten kann.
Wenn wir jetzt überlegen, wie wir das Lied einsetzen im Gottesdienst, würde ich sagen, es ist sinnvoll, alle Strophen zu singen.
Alle.
Ja. Und nicht lang, das. Also nur Mut auch zu den theologisch-sperrigen Gedanken. Das ist mir in der Corona-Zeit nochmal deutlich geworden, es gibt auch die schweren Zeiten jetzt noch. Also und wenn man sich die weltpolitische Lage anschaut, sowieso. Und da brauchen wir auch Liedtexte, die sehr ernst sind, sehr tiefgründig, die auf das Thema Schuld eingehen. Ich möchte das nicht missen, wirklich. Deswegen, also auch in der Adventszeit,
singen. Aber auch aufpassen, dass es nicht zu deprimierend wird. Also, dass nicht es immer so schwer wird.
Ja, ja.
Das ist dieses Lied auch nicht.
Genau, deswegen, ich würde zum Beispiel auch in dem Adventsgottesdienst eigentlich nicht von Kleppers Suizid reden. Man muss ja sowieso aufpassen, wenn man vom Suizid redet, so im öffentlichen Kontext, das machen wir ja gerade auch, aber das wird dann zu dunkel. Ne? Das Lied will ja auch eigentlich Hoffnung vermitteln. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass dann am Ende des Gottesdienstes gesungen wird, O komm, du Morgenstern. Ich finde, da gibt es schöne Korrespondenzen. Ne? Das Bild vom Morgenstern kommt in beiden Liedern vor. Und also trotzdem hat O komm, du Morgenstern nochmal einen viel optimistischeren Zug. Ne? Das wäre doch dann ein schönes Ende des dritten Adventsgottesdienstes.
Trotzdem gibt es sicher viele Gelegenheiten, wo man mal über die Lieddichter ins Gespräch kommt, unsere Lieder und die Liedtexte und Melodien in Beziehung zu den Biografien setzen. Das, was wir hier im Podcast ja machen, das auch bei einer Gemeindeveranstaltung oder bei einer
Jochen
Andacht.
Klepper-Abend, ne?
Genau.
Auf alle Fälle. Nur im Gottesdienst, weiß ja, gibt es Untersuchungen, da wollen die Menschen getröstet werden. Die wollen da nicht rausgehen und trauriger sein als zuvor. Ich würde das schon immer, also das wäre schon mein Horizont.
Du hast ja vorhin auch von einem Adventsgottesdienst gesprochen. Der hat die herbe, dunkle Seite in sich, aber nicht nur, ja. Und ich finde es wunderbar. Ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem großen Lied, als wir uns an das Drehbuch gemacht haben. Aber jetzt bin ich froh, auch in aller Ausführlichkeit mit dir darüber geredet zu haben. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, sie hat das genauso brennend interessiert wie uns.